singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Wunder. Hartnäckige Skeptiker waren das, von denen die Ostergeschichte berichtet. Gerade die elf engsten Vertrauten von Jesus. Und der Osterkatechismus, den das Markus-Evangelium im Anhang beifügt, macht das besonders deutlich. Wir haben vor 2 Wochen das ausführlich gehört. Da kommt Maria Magdalena, berichtet von ihrer Begegnung mit dem lebendigen Jesus. Sie glauben ihr nicht. Die beiden, die Jesus auf dem Weg nach Emmaus begegnet sind, berichten davon, aber sie glauben ihnen nicht. Und dann kommt Jesus selber und der Autor berichtet, dass Jesus bei den 11 eine Herzverkrustung diagnostiziert. Und wie er sie damit konfrontiert, dass sie sich so verschlossen haben. Könnte man seufzen und sagen, ja, wie verschlossen sind doch die Menschen. Wenn sogar die, die Jesus persönlich gekannt haben, lange und intensiv, wenn sogar die zumachen und nicht glauben, könnte man. Ich lese es als eine Hoffnungsgeschichte. Wenn es Jesus gelingt, so skeptische, so vorsichtige, so abweisende Menschen zu überzeugen und für sich zu gewinnen, wieder für sich zu gewinnen, dann ist das ein Glaube, der auch für Skeptiker taugt. Auch für die, die alles dreimal hinterfragen und die, wenn einer begeistert ist, besonders vorsichtig werden. Eine Hoffnungsgeschichte und das ergibt sich daraus, wie es weitergeht. Ich lese den Predigtext, den zweiten Teil des Anhangs zum Markus-Evangelium, die Verse, mit denen das Markus-Evangelium, wie es uns heute gegeben ist, schließt. Markus 16, Vers 15 bis 20. Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Schöpfung. Wer da glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber den Glauben verweigert, wird verurteilt werden. Zeichen aber werden den Glaubenden folgen. Diese: In meinem Namen werden sie Dämonen hinauswerfen. Mit neuen Sprachen werden sie reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken werden, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr Jesus nun, nachdem er zu ihnen geredet hatte, wurde er aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall hin, während der Herr mitwirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die nachfolgenden Zeichen. Soweit dieser Text. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Schöpfung. Das sagt Jesus denen, die den anderen notorisch nicht geglaubt hatten. Denen, denen er gerade eine Herzverkrustung attestiert hat. Die 11, wie der Autor sie nennt. Er nennt sie hier nicht Jünger, wie sonst. Das waren sie nicht mehr. Er nennt sie schon gar nicht Apostel, Gesandte von Jesus. Das sind sie im Moment alles nicht. Er nennt sie nur noch 11, 12 minus Judas. Und ausgerechnet denen sagt Jesus: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Schöpfung. Das heißt, er stellt sie wieder ein. Und zwar als seine wichtigsten Leute. Und damit sind sie wieder Jünger, Schüler von Jesus. Damit sind sie jetzt Apostel, Gesandte von Jesus. Und er hält es für das Beste, wenn sie einfach wieder in ihren Auftrag eintreten, wenn sie seine Boten werden. Gerade so werden ihre verkrusteten Herzen am besten geheilt. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Schöpfung. In alle Welt. Die Verkündigung könnte ja auch kräftig im Kreis der Gläubigen zirkulieren. Aber so hat sich Jesus das nicht gedacht. Gleich doppelt sagt er das. Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium aller Schöpfung. Was sie bekannt machen sollen, das wird hier nicht entfaltet. Das wissen sie, da wird nur das eine gesagt, es ist Evangelium, eine freudige Nachricht. Das, worauf Menschen dringlich warten, was sie unbedingt brauchen. Und wenn ihr das bekannt macht, sagt Jesus, das hat Wirkung, so oder so. Wer da glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber den Glauben verweigert, wird verurteilt werden. Wirkung. Zum Beispiel diese, wenn Menschen das Evangelium, die Einladung Gottes hören, werden sie anfangen zu glauben. Und sie werden sich dafür öffnen. Sie werden das annehmen, sie werden ihr Leben mit Gott verbinden. Und sie werden das festmachen, sich taufen lassen und sich der guten Herrschaft Gottes anvertrauen, verbindlich und für alles sichtbar. Das werdet ihr erleben. Solche Wirkungen hat das, wenn Jesu Leute seine Einladung bekannt machen. Eine Wendung mit Folgen. Wer da glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer sich entscheidet, auf die Seite Gottes zu gehen und dort zu Hause zu sein, der wird auch dort bleiben. Der wird gerettet werden. Der ist dort sicher, der ist dort angenommen bei Gott, für immer. Leider gibt es auch das andere, dass Menschen sich für den Unglauben entscheiden. Nicht, dass sie halt anders denken, dass sie anders geprägt sind, darum geht es nicht. Die grammatische Form, wo hier Glauben und Nichtglauben steht, bezeichnet einen Punkt. Einen Punkt, an dem ein Mensch zum Glauben kommt, sich für den Glauben entscheidet. Oder sich gegen den Glauben entscheidet. Wer den Glauben verweigert, wird verurteilt werden. Nicht als eine Art Strafe. Der hat einfach die Möglichkeit, auf die sichere Seite zu kommen, auf die Seite Gottes zu kommen, verpasst, vorbeigehen lassen, sich dagegen entschieden. So wie bei einem Hochwasser, das steigt und steigt immer mehr und die Leute sitzen auf dem Dach. Dann kommt ein Hubschrauber und lässt die Strickleiter runter und einige klettern hoch und andere winken so, flieg weiter, wir kommen schon zurecht. Sowas gibt es in diesem Fall wahrscheinlich kaum und da ist es auch ziemlich offensichtlich. Aber bei der Sache mit Gott ist es jetzt noch nicht so offen sichtbar. Und umso wichtiger ist es, dass Jesus Leute hat, die das klar machen können, die die gute Nachricht bekannt machen, dass Gott seine Strickleiter ausgeworfen hat. Ist natürlich schwieriger, wenn man das Wasser noch nicht steigen sieht. Behaupten kann man ja viel. Es gibt ja genug Untergangspropheten, wenn man denen allen glauben würde. Jesus weiß das und dass es nicht so einfach ist. Und er hat hier in seinem grundlegenden Auftrag an seine Leute eine Hilfe für diese Schwierigkeit. Zeichen. Vers 17, Zeichen aber werden den Glaubenden folgen. Zeichen. Das ist eine Besonderheit hier bei Markus, das lesen wir bei den anderen Berichten vom Auftrag Jesu an seine Jünger nicht. Im Matthäusevangelium oder am Anfang der Apostelgeschichte. Hier hat uns diese Überlieferung am Schluss des Markus-Evangeliums etwas bewahrt, was wir so nur hier erfahren. Zeichen, die folgen werden, wirklich steht hier nebenher gehen. Also das Eigentliche sind sie nicht, die gehen nebenher. Das Eigentliche ist das Evangelium, die fröhliche Bekanntmachung der Einladung Gottes. Sie gehen nebenher, das heißt, die Zeichen haben eine Begleitfunktion so wie bei einem Staatsbesuch, da fährt die Staatskarosse in der Mitte und die wird begleitet von einem Konvoi von Fahrzeugen, Motorrädern und Autos vorneweg und an den Seiten und hinterher. Begleitfahrzeuge. Und die Zeichen sind Begleiter. Die gehen neben dem Evangelium her, die unterstützen es, die bekräftigen es, die machen etwas sichtbar davon, von dem, was da verkündigt wird. Und sie geben dem Aufmerksamkeit und Gewicht und Glaubwürdigkeit, machen es den Menschen leichter, das ernst zu nehmen. Machen klar, das ist nicht nur Gerede, das ist mehr als eine Möglichkeit, die Welt zu verstehen, neben vielen anderen, sondern da steckt eine Kraft dahinter. Zeichen, die mitlaufen, die nebenher gehen. Und dann nennt Jesus solche Zeichen. Zeichen aber werden den Glaubenden folgen. Diese. In meinem Namen werden sie Dämonen hinauswerfen. Mit neuen Sprachen werden sie reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken werden, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Denn er tut Wunder. 5 Zeichen als Beispiel. Für fast alle dieser Zeichen finden wir Beispiele in der Apostelgeschichte. Das erste, Dämonen hinauswerfen. Bindungen, die Menschen knechten, klein halten, die sie einem fremden Willen unterwerfen, der sie kaputt macht, die sie unfähig machen, sich zu wehren, wo Menschen im Auftrag Jesu und in seiner Vollmacht kommen, werden solche Bindungen geknackt. Mächte, die vielleicht sogar am Anfang faszinierend und spannend aussehen. Und wenn man dann merkt, dass sie einschnüren, dass sie finster sind, dass sie das Leben zerstören, dann kriegt man sie nicht einfach wieder los. Aber wenn Jesu Leute in seinem Auftrag kommen, dann werden solche Bindungen gelöst. Dann werden Menschen wieder frei. Dann werden sie wieder sie selbst. Eins der Begleitfahrzeuge des Evangeliums. Das zweite, mit neuen Sprachen werden sie reden. Das ist zu Pfingsten passiert, dass Hebräer plötzlich in allen möglichen Sprachen geredet haben, die sie nie gelernt haben. Und seitdem immer wieder passiert es, dass es Christen geschenkt wird, in neuen Sprachen zu beten und zu verkündigen. Oft gleich am Anfang, wenn sie auf die Seite Gottes getreten sind. Wo Gott zum Zuge kommt, wird nicht mehr immer nur das alte Lied gesungen. Auch daran denken wir am Sonntag Kantate. Da reden Menschen nicht mehr nur das, was sie schon immer gedacht und gesagt haben. Da kommt etwas Neues zur Sprache, etwas, das nicht aus ihnen stammt. Da geschieht es, dass Gott durch sie redet. Mit neuen Sprachen werden sie reden. Eins der Zeichen, eins der Begleitfahrzeuge des Evangeliums. Schlangen werden sie aufheben, ohne Schaden zu nehmen. Schlangen, diese wendigen, versteckten Tiere, die plötzlich vorschießen und wenn man Pech hat, blitzschnell eine tödliche Ladung injizieren. Paulus hat das erlebt nach dem Schiffbruch auf der Insel Malta. Als er ein Bündel Reisig ins Feuer geworfen hat, schoss da eine Giftschlange heraus und verbiss sich in seine Hand. Und die Einwohner von Malta kannten diese Art von Schlange und sie wussten, was jetzt passieren wird. Er wird anschwellen, dann kann er sich nicht mehr auf den Beinen halten und dann dauert es nicht mehr lange und er ist tot. Und nichts davon passiert. Die Einwohner sind beeindruckt, sie nehmen die Schiffbrüchigen freundlich auf. Sie bekommen Zugang zum obersten Politiker der Insel. Ein Zeichen, das Türen öffnet. Schlangen. Vielleicht ist das noch mehr, als dass jemand gelegentlich auf eine ungewöhnliche Weise überlebt. Schlangen machen Angst. In diesen Gegenden sehr berechtigte Angst. Immer kann das passieren, ganz plötzlich und hochgefährlich. Gerade wenn Menschen unterwegs sind. Besser man bleibt da besser, man riskiert es nicht, sich auf den Weg zu machen. Nein, sagt Jesus, meine Leute stehen unter meinem Schutz. Schlangen werden sie aufheben. Eines der Zeichen. Und wenn sie etwas Tödliches trinken werden, wird es ihnen nicht schaden. Das ist die Ausnahme, das Zeichen, von dem sich in der Apostelgeschichte kein Beispiel findet. Aber die Kirchenväter berichten von solchen Erfahrungen. Zum Beispiel der Verfasser der ältesten Kirchengeschichte nach der Apostelgeschichte des Lukas, Eusebius, der schreibt von einem Justus Barsabas, der hat etwas Vergiftetes getrunken und keinen Schaden davon gehabt. Und das zeigt uns auch, die biblischen Berichte sind nicht in dem Sinn vollständig, dass sie alles enthalten, was möglich ist, jede einzelne Möglichkeit. In neuen Zeiten kann es neue Zeichen geben, ein neues Handeln Gottes. Und wenn sie etwas Tödliches trinken werden, wird es ihnen nicht schaden. Natürlich macht man sowas nicht absichtlich. Hier geht es nicht um eine Bühnenshow. Aber es kann passieren. Christen, die den Auftrag Jesu ernst nehmen, die lassen sich tief ein auf andere Menschen, auf ihre Weltbilder, auf ihr Leben und Handeln. Das geht gar nicht anders. Begeben die sich damit nicht in Gefahr? Kann es nicht sein, dass sie sich dabei etwas einfangen, etwas Schädliches, etwas Giftiges? Ja, das kann sein. Das wird immer mal wieder passieren. Aber wenn sie es in diesem Auftrag tun, sagt Jesus, stehen sie unter meinem Schutz. Und wenn sie etwas Tödliches trinken werden, wird es ihnen nicht schaden. Eins der Zeichen der Begleitfahrzeuge des Evangeliums. Auf Kranke werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Ein fünftes Zeichen, eines, das prägend war für Jesus, das hat er immer wieder gemacht. Das hat zu dem Auftrag gehört, mit dem er seine Jünger losgeschickt hat. Damit hatten sie schon Erfahrung. Wer sich im Auftrag Jesu mit Menschen einlässt, wird damit konfrontiert. Menschen, die leiden, die Leid erfahren haben. Menschen, die krank sind. Und Jesus sagt seinen Leuten, habt keine Angst, damit in Berührung zu kommen. Ihr werdet euch nicht mit dem Leiden anstecken. Im Gegenteil, ihr sollt diese Menschen bewusst berühren. In meinem Namen. Sie in Verbindung bringen mit meiner Kraft. Und das wird eine Wirkung haben. Sie werden sich wohlbefinden. Luther übersetzt, so wird es besser mit ihnen werden. Wie genau das aussieht, das besser, das kann sehr unterschiedlich sein. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber es hat Wirkung. Es hat eine positive Wirkung. Kranken, Leidenden wird es besser gehen. Eines der Zeichen, eins der Begleitfahrzeuge des Evangeliums. Jesus gibt seinen Leuten nicht nur einen Auftrag, er gibt ihnen eine Ausrüstung. Er gibt ihnen Hilfen, er stattet sie aus mit der Kraft seines Geistes. Und nachdem nun die Begleitfahrzeuge des Evangeliums im Blick waren, geht der Scheinwerfer wieder in die Mitte, aufs Zentrum. Vers 19. Der Herr Jesus nun, nachdem er zu ihnen geredet hatte, wurde er aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Der Herr Jesus. In den Evangelien steht das nur so hier. Ein Abschluss, nachdem er zu ihnen geredet hatte. Das ist jetzt also vorbei in dieser Form. Nachdem er zu ihnen geredet hatte, wurde er aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Da geht etwas zu Ende. Die Zeit, in denen Jesus seinen Nachfolgern körperlich begegnet ist, sichtbar, direkt, hörbar zu ihnen spricht, diese Zeit, die ist jetzt zu Ende. Jetzt ist er zur Rechten Gottes. Die rechte Hand, die rechte Seite, das ist die Seite des Glücks, die Seite des Lebens. Das ist er. Und sie? Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall hin, während der Herr mitwirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die nachfolgenden Zeichen. Jesus aufgehoben in den Himmel, das bedeutet also nicht, dass das Evangelium jetzt zu Ende ist. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. So hat Markus sein Buch begonnen, das war der erste Satz. Und damit meint er nicht, dies ist der Anfang, der erste Abschnitt, so die erste Seite, sondern sein ganzes Evangelium. Dieses Buch, was er geschrieben hat, die Geschichte von Jesus, das ist der Anfang des Evangeliums. Das ist erst der Anfang. Lukas drückt es damit aus, dass er seinem Evangelium einen Band 2 folgen lässt, die Apostelgeschichte. Und hier bei Markus wird diese Geschichte zusammengefasst in einem einzigen Vers. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall hin, während der Herr mitwirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die nachfolgenden Zeichen. Das Evangelium geht weiter. Die 11, die jetzt wieder Jünger sind und Apostel, die tun, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Sie gehen hinaus aus ihrem Zirkel. Sie machen die Einladung Jesu bekannt, überall hin. Das tun sie. Und zum Schluss nochmal er. Während der Herr mitwirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die nachfolgenden Zeichen. Sie sind nicht alleine mit sich. Sie sind nicht alleine mit ihren Möglichkeiten. Jesus macht mit. Zum Beispiel, indem er diese Begleitfahrzeuge nebenher fahren lässt und damit bekräftigt das, was sie verkünden, dem Kraft gibt. Mit diesem neuen Anfang, mit den Zeichen, endet dieser Text am Ende des Markus-Evangeliums. Das ist der besondere Beitrag im Missionsauftrag bei Markus. Und deshalb zum Schluss noch einmal diesen Punkt. Wie ist das mit diesen Zeichen heute? Was ist heute los mit den Begleitfahrzeugen des Evangeliums? Anders gefragt, wo sind die geblieben? Warum sehen wir davon vielleicht weniger, als wir das in den biblischen Berichten lesen? Nun zum Ersten, vielleicht ist das gar nicht so. Vielleicht gilt das für unsere Situation. Weltweit gesehen stimmt es wahrscheinlich nicht. Und es sind ja Begleitfahrzeuge, die fahren da, wo das Evangelium fährt. Besonders da, wo es in neue Gebiete fährt, wo es in neue Bereiche fährt, zu Menschen, die bisher sich davon ferngehalten haben. Wo Gemeinde unter sich bleibt, wäre es nicht verwunderlich, wenn die Begleitfahrzeuge auch stehen bleiben, wenn die da auch draußen bleiben. Wichtig ist auch, es sind Zeichen. Das heißt, es sind nur Zeichen. Auch wenn sie eindrücklich sind. Sie sind Hilfen zum Glauben. Keine Beweise, die zwingend zum Gläubigwerden führen. Und dort, wo Zeichen verlangt werden als Bedingung für den Glauben, das hat Jesus ja schon erlebt, dass Leute gesagt haben, du kannst uns viel erzählen, jetzt mach doch mal ein Zeichen. Da hat er das immer komplett verweigert. Dafür ist es nicht da. Zeichen heißt auch Erfahrungen, die nicht grundsätzlich und immer passieren. Zum Beispiel die Sache mit dem Schutz, Schlangen aufheben, giftiges Trinken und so weiter, der diesen Osterkatechismus geschrieben hat, das war ja schon etwas später, der weiß, die Leute, die Jesus hier sendet, die sind alle den Märtyrertod gestorben, alle außer Johannes. Allen ist also nach vielen Bewahrungen, nach vielen Erfahrungen von Gottes Schutz etwas passiert. Nur auch das konnte ihnen nicht wirklich schaden. Zeichen sind Zeichen, aber auch nur Zeichen. Und nach diesen Einschränkungen eine Erweiterung, Zeichen aber werden den Glaubenden folgen. Denen, die glauben, denen, die mit Gott leben, die mit Gott rechnen. Den Glaubenden, nicht nur den Jüngern, nicht nur den Aposteln, nicht nur diesen 11, allen, die glauben. Die glauben. Es steht nicht hier denen, die auch etwas christlich sind. Denen, die Jesus vertrauen, die etwas von ihm erwarten, die ihm etwas zutrauen. Zum Beispiel, dass er Kraft hat, Bindungen zu lösen. Dass er Kraft hat und gibt, Kranken, Leidenden zu helfen und so weiter. Die mit diesen Wirkungen rechnen, die um sie beten, die Hände auf Kranke legen, zum Beispiel. In der Vorbereitung und Auseinandersetzung mit diesem Text bin ich öfters auf Warnungen gestoßen. Warnungen vor einer Sucht nach Wundern, vor der Suche nach Mirakeln, wie das dann meistens so abwertend bezeichnet wird. Und sicher kann das geschehen, dass schicke Begleitfahrzeuge für das Wichtigste genommen werden und dass das Zentrale dabei vergessen wird. Das kann passieren. Trotzdem schließe ich mich diesen Warnungen nicht an. Deshalb nicht, weil ich denke, das ist wirklich nicht unser Problem, dass wir zu sehr auf erfahrbare Kraftwirkungen von Gott fixiert werden. Wir sind eher zu vorsichtig, zu skeptisch, zu rational. Das ist ja auch nicht verkehrt. Die Jünger waren auch skeptisch. Und sie haben sich eingelassen auf diese Hilfen und Wirkungen, die Jesus ihnen angekündigt hat und haben sie erlebt. Solche Zeichen sind Wirklichkeiten im Reich Gottes. Sie gehören zu unserer Geschichte, zur Geschichte der Kirche. Die gehören zu unserer Vergangenheit. Die gehören zu unserer Zukunft. Und die gehören auch zu unserer Gegenwart. Gerade heute, wo jeder behauptet, er hat das Richtige und seine Deutung ist das Richtige, da brauchen wir das. Zeichen, die deutlich machen, dass das Reich Gottes nicht nur in Worten besteht, sondern auch in Kraft. Falls wir anfangen sollten, es damit zu übertreiben, dann werdet ihr von mir auch warnende Worte hören, aber vorher nicht. Jetzt vielmehr die Einladung, nimm ein das gute Land, das Gott dir gibt. Das, was Jesus seinen Jüngern hier anbietet, das gilt uns. Denen, die glauben. Und wenn wir das Evangelium fahren lassen, dann werden diese Begleitfahrzeuge nebenher fahren. Sein Schutz, seine Kraft. Das, was Jesus hier sagt, das sagt er auch uns. Und die Geschichte, die hier in einem Vers zusammengefasst ist, das ist und auch unsere Geschichte. Wir sind eingeladen, mitzufahren in diesem Konvoi, immer wieder einzutreten in diese Geschichte Gottes mit den Menschen, in diesen Anfang des Evangeliums. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall hin, während der Herr mitwirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die nachfolgenden Zeichen. Amen.